Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Hallo liebe Limo-Fans. Stellt euch vor, die Technik eines Gebäudes beinhaltet Komponenten, die die Wetterdaten der nächsten Tage mit berücksichtigen und Heizung und Belüftung darauf einstellen. Der eine oder andere wird das vielleicht als etwas spooky abtun, doch es ist schon Realität, zumindest bei Gewerbeimmobilien. Da wird das nämlich schon gelebt. Dr. Johannes Fütterer ist Gründer und Geschäftsführer der Edifion GmbH. Er ist Kölner, das macht ihn besonders sympathisch, und er erklärt, wo die größten Stellschrauben im Bereich der Gebäudeautomation sind, welche Hindernisse bei der Implementierung es noch gibt und was schon möglich ist. Und außerdem hat er ein paar ganz merkwürdige Gedanken darüber, wie die Zukunft der Gebäudeautomation, die Zukunft des Heizens, der Stromversorgung aussehen könnte. Ich bin fest davon überzeugt, dass das, was er sagt, etwa über Flexibilität der Stromverwendung, schon ganz bald völlig normal sein wird. Ab 1. Januar 2025 soll es flexible Stromtarife geben. Die Zeit der Flexibilität ist schon eingeläutet. Fütterer sagt aber auch,
Gebäude werden flächendeckend schlecht betrieben und die einfachsten Sachen werden leider nicht richtig gemacht.
Und jetzt noch etwas, es geht beileibe nicht nur um Gewerbeimmobilien. Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Hey Johannes, es ist 14.30 Uhr. Wie erträgst du die Hitze?
Guten Tag, Dirk. Schön, dass ich bei euch sein darf. Ich bin tatsächlich in einem klimatisierten Büro, leider aber auf der falschen Seite. Bei uns ist die Südfassade, die ist klimatisiert, aber die Nordfassade nicht. Aber das ist nicht so schlimm. Insgesamt haben wir wahrscheinlich noch knapp unter 26 Grad. Das geht. Und wenn wir keinen Kundenkontakt haben, rennen wir auch in kurzer Hose durchs Büro.
Ja, du aber guck mich an hier. Du siehst ja, wie ich aussehe im Räuberzivil, sagt man auch nicht mehr. Meine Güte, das ist auch so ein alter Ausdruck. Aber die Tatsache, dass du es jetzt trotzdem einigermaßen kühl hast, hat nichts damit zu tun, dass du in einem Gebäude sitzt, wo Edifion die Gebäudeautomation auch die Kühlung übernimmt.
Doch selbstverständlich haben wir es geschafft, das Objekt,
hervorragend,
indem wir mieten, auch den Eigentümer zu überzeugen, dass wir es auch optimieren dürfen. Und jetzt wollen wir es natürlich auch sukzessive noch zum Showcase ausbauen, ja.
Grandios. Ja, dann lass uns mal starten, weil wir wollen ja nicht nur hier rumflaxen. Ihr seid einer der führenden Anbieter von Softwarelösungen. Das liest man überall zur Optimierung des technischen Gebäudebetriebs. Ihr habt gerade einen Award gewonnen von Freti. Ihr habt im neuen ESG-Report von Bell in einer bestimmten Kategorie einen ersten Platz belegt. Du bist ein gefragter Mann, obwohl du doch eine solch sperrige Materie verkaufst. Als Krönung bist du jetzt in der Limo, nachdem du vorher schon bei Markus Gerhardt im Podcast warst. Es scheint ein bisschen so zu sein, dass die Zeit der inneren Gebäudewerte wächst, wo doch die äußeren ein bisschen doch eher Schein als Sein im Moment sind. Würdest du das auch so sehen?
Ja, definitiv. Dadurch, dass weniger Geld verdient werden kann mit, ich kaufe eine Immobilie, halte sie 3 Jahre und verkaufe sie dann, müssen natürlich andere Tätigkeiten verfolgt werden und die Immobilie muss systematisch aufgewertet werden. Und da gibt's eben bestimmte Technologien, die man zuerst einbauen sollte, die bei geringem Invest einen hohen Return versprechen. Und wir haben gerade das Glück, dass wir dann den Zeitgeist treffen.
Okay, ja, nee, eben, den Zeitgeist, den trefft ihr sicher 100 Mal. Lass uns mal kurz eine Eingrenzung machen. Ihr seid ja nur tätig im Bereich Gewerbeimmobilien und nicht im Bereich Wohnimmobilien. Warum ist das so? Ich könnte mir vorstellen, dass sich die Lösungen doch übertragen lassen.
Ja, die Lösung ließe sich übertragen, aber man muss natürlich gucken, wo bekommt man für einen bestimmten Sales-Aufwand dann am meisten Return? Und wir haben uns erstmal auf die institutionelle Immobilienwirtschaft fokussiert, die dann auch größere Einheiten hat, weil wir haben natürlich immer einen Anfangsaufwand, der auch manchmal sehr klein sein kann und es wirklich Plug and Play funktionieren kann. Aber wir müssen mal hinfahren zum Objekt, mal gucken, was ist eigentlich da drin. Die Strukturen in der im Commercial Real Estate sind für unser Produkt einfach besser. Das heißt aber explizit nicht, wenn man eine Wohnungsbaugesellschaft hat, die wirklich sich committet und große Zahlen machen möchte, also sagen wir mal 1500 Wohneinheiten, wo man strukturiert vorgehen kann, dass das Produkt dann auch in dem Segment nicht wirtschaftlich wäre. Ne? Das wäre es dann auf jeden Fall auch. Aber natürlich eine einzelne Wohnung mit unserer Technologie auszustatten, da muss man dann schon gucken, wo kriegt man den Return eigentlich wieder her, der den Aufwand dann rechtfertigt.
Wie sieht denn das mit der Konkurrenz aus? Kenne Albatros zum Beispiel von Aareon, die machen auch ihr strategisches Immobilienmanagement.
Tatsächlich haben wir nicht wirklich in Richtung Konkurrenz geguckt. Ich meine, der Markt und je nach Quelle 1,8 bis 2,6 Millionen Nichtwohngebäude. Wenn man wirklich mal positiv schätzt, haben wir 3000 Objekte in Deutschland, das ist eine Schätzung von uns, die bereits mit einer Cloud-Plattform in irgendeiner Art und Weise ausgestattet sind. Also da ist jetzt erstmal genug Platz für verschiedene Dienstleister. Deswegen wünschen wir auch allen Mitbewerbern alles Gute. Und es ist eher gut, dass man sich gegenseitig befruchtet, die Themen nach vorne bringt, was wir auch geschafft haben, Betriebsoptimierung, Performance Optimization ist einfach bekannter geworden als Maßnahme. Jeder weiß, dass es durchaus sinnvoll ist. Und zweitens wird die Branche auch erwachsener, mit der Lösung umzugehen. Ne? Wir sehen jetzt strukturierte Ausschreibungen etc. Von daher bin ich eigentlich froh, dass wir ein paar Wettbewerber haben, dass einige auch überhaupt vergeben können. Ne? Die brauchen ja 3 Angebote. So.
Ja, sicher. Sag mal, und wo sind denn wenn wir mal ganz basic anfangen bei einer Optimierung vom technischen Gebäudebetrieb. Wo gibt's denn da die größten Stellschrauben, an denen Immobilienunternehmen ansetzen können?
Also nach unserer eigenen Autoempirie. Wir sind aktuell bei um die 400 Objekte und wir haben 2 Objekte, die wir gefunden haben, die gut betrieben waren.
Wo ihr also quasi nichts machen müsstet.
Wo wir deutlich weniger gespart haben, als wir typischerweise sparen. Mhm. Und Gebäude werden flächendeckend schlecht betrieben und die einfachsten Sachen werden leider nicht richtig gemacht. Und daher sind das auch die größten Stellschrauben. Also wenn man sich eine Heizung anguckt, ist die Heizkurve richtig eingestellt. In den meisten Fällen in vielen Fällen ist die Heizkurve flach. Das heißt, egal welche Außentemperatur ich habe, ich heize mein Heizsystem auf 65, 70, 75, 80 Grad. Besser kann ich Energie nicht verschwenden. Das Zweite ist, wir haben teilweise keine Nachtabsenkung. Das wird in der Nacht durchgeheizt. Ganz schlimm ist auch eine Sommerabschaltung. Es werden am Ende des Frühjahrs die Heizungen teilweise nicht runtergeregelt und immer wieder gehen sie im Sommer an in der Nacht, obwohl ich das nicht brauche. Also es sind wirklich absolute low-hanging fruits, die man erstmal heben muss. Und dann sind es Laufzeiten von raumlufttechnischen Anlagen. Also dass wirklich ein Shoppingcenter, ein Bürogebäude am Wochenende in der Nacht belüftet wird.
Okay.
So, und wenn ich das alles schon mal angepasst habe auf den tatsächlichen Bedarf, dann geht's runter auf die Systemebene, schwingende Regelkreise, Temperaturspreizungen in Heizkreisen, taktende Wärmepumpen, taktende Erzeuger. Das sind Punkte, die sind nicht optimal. Und wenn ich dann noch weitergehe, und das tun wir auch, kann man natürlich mit prädiktiver Steuerung den Gebäudebetrieb noch viel effizienter machen. Das heißt, ich bilde ein Modell, wie sich das Gebäude verhält. Also insbesondere bilde ich die thermische Kapazität ab. Ich bilde Nutzerprofile, also wie sich der Nutzer verhalten wird. Und dann verbinde ich das mit einer Wettervorhersage.
Okay.
Und dann kann ich das Objekt prädiktiv aussteuern. Jeder kennt das. Im Frühjahr sind die Nächte kalt, aber die Tage können noch warm sein. Was sehen wir flächendeckend? Um 11 Uhr gehen alle Fenster auf, weil das Gebäude dann überhitzt ist und die wertvolle Heizenergie wird an die Umgebung abgegeben. Und das ist einfach ein Effekt, den wir dann vollständig ausmerzen.
Also das hört sich so ein bisschen an wie Science Fiction, ist es aber nicht. Also dass man jetzt die Heizungsoptimierung mit Wettervorhersagen verknüpft. Das ist für euch euer täglich Brot, oder?
Absolut, genau. Das ist ja Digitalisierungstechnologie und das haben wir ja auch nicht erfunden. Also modellprädiktive Regelung kommt aus der Chemieindustrie. Die gab es 1990 gab es diese Grundsätze schon. Was wir eben gemacht haben, ist mit einem Digitalisierungslayer zu schaffen, dass die Daten zusammenlaufen, dass die Daten strukturiert sind, dass man Systeme auswerten kann. Und dann adaptieren wir diese Technologie eben auf die Gebäudeenergiesysteme.
Auf welche Hindernisse stoßt ihr denn mit eurem Tool? Ich schätze, wenn man euch als seriöses Unternehmen, das ihr seid, wahrnimmt und anerkennt und wenn ihr dann auch noch glaubhaft versichern könnt, dass die Renditeaussichten eines Unternehmens durch eure Aktivitäten sich steigern lassen, dann denke ich immer, müssten euch die Kunden doch die Bude einrennen. Aber so scheint es ja nicht zu sein, oder?
Also tatsächlich, dieses Jahr ist das erste Jahr, wo ich zufrieden bin mit der Entwicklung von Edifien. In den letzten Jahren war ich das selten.
Okay.
Ich weiß noch ganz genau, 2019 haben wir versucht, Betriebskosteneinsparungen an die Immobilienwirtschaft zu verkaufen. Mhm. Das war sehr schwierig, weil hat ja der Mieter bezahlt.
Okay.
Dann kam die EU-Taxonomie 2020 und es gab überall Innovationstöpfe und wir konnten erste Pilotprojekte auch mit vielen Kunden ins Leben rufen. Und dann kam so ein bisschen die Energiepreiskrise, die eine Sensibilität ausgelöst hat gegenüber den Energiepreisen. So EU-Taxonomie, Reporting-Pflichten, die Pflicht, Daten zu erfassen, in Kombination mit den Energiepreisen oder einer Sensibilität gegenüber Energie, hat eben dazu geführt, dass wir besser in den Markt kommen. Und dazu kommt auch noch eine regulatorische Pflicht, dass einfachere Systeme wie das unsere eben in die Gebäude eingebracht werden müssen. Nur das Schöne ist eben, dass unser System das alles eben miterfüllt und TÜV-zertifiziert dann Gesetzeskonformität da nachweisen kann. Und das hat uns ein bisschen Aufwind gegeben. Deswegen bin ich aktuell ganz zufrieden. Die Hindernisse sind jetzt eher, wie kriegen wir das strukturiert mit wenig Aufwand und schnell in wirklich ganz große Portfolien?
Okay.
Und das ist das Thema, wo wir uns aktuell am meisten Gedanken drüber machen.
Also ist es ein Thema, wo ihr in grundsätzlicher Art und Weise rangeht oder muss man diese Frage sich bei jedem Portfolio gesondert stellen?
Nein, wir versuchen da ganz strukturiert ranzugehen und im Prinzip ein One-Size-Fits-All Prozess für alle Portfolien möglichst gleich, möglichst repetitiv wieder durchzuführen. Ne? Das fängt dann an mit einer strukturierten Begehung mit minimalem Aufwand in kürzester Zeit für ein ganzes Portfolio, Kategorisierung, gemeinsam Plan machen, welche Immobilien zuerst und dann eben je nachdem, wie die Struktur im Portfolio ist, ob ich einen Facility Manager habe, zwei oder ob ich jedem Gebäude einen anderen Facility Manager habe, gegebenenfalls unter Einbeziehung des Facility Managers, dass man dann möglichst schnell eben auf Speed kommt. Hm. Aber es ist, also die Gesetzespflichten hier einzuhalten, ist tatsächlich technisch absolut machbar. Man muss nur aktiv werden. Und das werden Gott sei Dank gerade viele Leute und daher macht das gerade sehr viel Spaß.
Zu dem, was ihr macht, ihr betreibt eine Cloud-Plattform, durch die Energiebetriebskosten und CO2-Emissionen eingespart werden können, wie es heißt, 50%, keine Ahnung, aber dann müsste sich doch das euer Tool oder eure Aktivität ziemlich schnell bei jedem Immobilienunternehmen auszahlen.
Also 50% sparen, das wäre sehr schön. Das ist nur in den absoluten Ausnahmefällen. Ich glaube, wir haben ein Gebäude, wo wir das geschafft haben, wo wirklich permanent geheizt und gleichzeitig gekühlt wurde. So, okay. Also es gibt Systeme, da ist das möglich. Im Schnitt sind wir bei knapp über 22% Einsparung über unsere Projekte. Gibt aber sicherlich auch mal Projekte, die besser betrieben sind, wo wir weniger sparen.
Aber das heißt im Jahr 22%?
Im Jahr. Genau, ja, natürlich.
Gut. Ja gut, da kann man sicher.
Nicht nur in den Monaten, also wirklich aufs Jahr betrachtet.
Mhm. Okay.
So, genau, was wir machen ist, wir nehmen die Daten aus der Gebäudetechnik, die eh da ist, plus X. Also wir haben auch eigene Sensorik, die wir teilweise, wenn sie gebraucht wird, mit einbauen können. Wir strukturieren die Daten mit Hilfe von fortschrittlichen Algorithmen, bauen wir einen digitalen Zwilling. Und der versetzt uns in die Lage, eben ein automatisiertes Expertensystem drauf gucken zu lassen und dann eigentlich sehr schnell rauszufinden, an welchen Stellen muss anders betrieben werden. Die Ergebnisse nehmen wir dann und diskutieren sie mit dem Facility Manager durch, sodass der, weil es ist immer noch eine Maschine, ne? Es gibt tacites Wissen über das Objekt, das keine Maschine haben kann. Deshalb braucht man immer noch ein Restmaß an menschlicher Interaktion. Mhm. Dann kriegt der Facility Manager die Liste, was er ändern soll. Und dann können wir datenbasiert gucken, ob er das dann auch getan hat. Und wenn das Gebäude dann in einem guten Systemzustand ist, dann haben wir KI-basierte Algorithmen, die dann eben das Objekt optimal aussteuern. Aber es macht keinen Sinn, einen intelligenten, wetterprädiktiven Algorithmus laufen zu lassen, wenn das Gebäude im Sommer heizt. Mhm. Also man muss erstmal diese grundlegenden Systemfunktionen in einen guten Zustand überführen.
Das heißt, ihr müsst euch von jedem Gebäude einen digitalen Zwilling erstellen. Ist das, ich stelle mir vor, das ist ein ziemlicher Aufwand, ist auch ziemlich teuer, oder?
Nee, tatsächlich überhaupt nicht. Also was heißt digitaler Zwilling? Bei uns ist es ein semantisches Modell, also ein Modell über die Gebäudetechnik.
Mhm, okay.
Das Gebäude hat eine Wärmepumpe, das Gebäude hat einen Kessel, es gibt 7 Heizkreise, diese Heizkreise sind in der und der Verschaltung, die Sensoren, Vorlauftemperatur ist hier, Rücklauftemperatur ist da, dann gibt es Übergabesysteme, dann gibt es Lüftungsanlagen, also wirklich einen Beschrieb der technischen Gebäudeausstattung und ein Mapping der Datenpunkte, die ich von dem System zur Verfügung habe, auf diesen Beschrieb. Das ist unser digitaler Zwilling.
Okay.
Und da wir eine Zeitreihenklassifikation haben, die auch Bestandteile der Datenpunktbezeichnung mitnutzen kann, ist das eben maschinell unterstützt. Time Series Classification heißt das. Mhm. Und dann brauchen wir, und werden wir von Studenten unterstützt und dann sind das tatsächlich nur ein paar Stunden Arbeit.
Wie? Also ihr könnt in ein paar Stunden Arbeit einen digitalen Zwilling von einem Gebäude herstellen?
Vom technischen Gebäude,
ja, natürlich, klar. Ach, oh, das ist ja wirklich spannend. Das hätte ich nicht gedacht. Ja, also insofern bin ich da schon etwas geflasht. Wie lebt ihr denn das Thema Kooperationen aus? Es heißt ja immer, also die Zeit der Einzelkämpfer sei vorbei und da geht es ja auch immer um das Thema Schnittstellen mit anderen Unternehmen. Wie offen kann man da als ein Unternehmen sein, das ja auch Geld verdienen will und nicht nur gemeinnützig tätig ist?
Also wir haben, also das ist eine sehr technische Antwort, aber ich fange damit mal an.
Ja.
Können wir gerne weiter nachbohren. Jede unserer Plattformfunktionen hat eine Programmierschnittstelle, sogenannte API, die vollständig offen ist. So kann jetzt jeder Partner, wie beispielsweise ISG-Plattformen wie DeepKey, diese API nutzen und sich die Daten aus unserem System herausholen, um sie in ihren System ohne Aufwand, wenn einmal die Sprache, also die Semantik der API abgebildet wurde, wirklich skalierbar und ohne Aufwand die Daten eben rausziehen. Und das ist extrem wichtig, ne? Das Internet funktioniert auch API-basiert. Wenn man beispielsweise Google Flights fragt, wie komme ich denn am einfachsten von Frankfurt nach Mallorca, dann fragt Google Flights alle Airlines, die APIs der Airlines an und die Antworten strukturiert. Mhm. Genauso kann man sich das bei uns vorstellen. Dann fragt DeepKey eben, wie war denn der Energieverbrauch letzten Monat von dem Objekt? Und dann liefern wir eben die Antwort zurück. So, also ein bisschen abgeguckt, das Zusammenspiel aus dem Internet übertragen in die Gebäudewirtschaft. Offen dokumentierte Schnittstellen, das ist erstmal das A und O technisch. Ja. Zweiter Punkt, wie arbeitet man denn strukturell zusammen? Und hier ist es so, dass wir natürlich nicht in Wettbewerb treten wollen zum etablierten Facility Management. Wir wollen dem Facility Management auch nicht vorschreiben, wie es ihre Arbeit zu tun hat, sondern wir wollen das Facility Management enablen, bessere Arbeit zu machen. Und gleichzeitig brauchen wir das Facility Management, weil die ja die Gebäude kennen, als zusätzlichen Datenlieferanten. Mhm. Da sind wir also sehr darauf angewiesen, dass wir gemeinsame Prozesse finden, die dann für alle besser sind. Und das gelingt uns. Wir haben dann beispielsweise auch Unternehmen wie die Strabag PFS, die uns ganzheitlich übernehmen. Das heißt, man kann jetzt die Different-Technologie auch über die Strabag beziehen. Und das ist natürlich dann ja die beste Form von Zusammenarbeit.
Und wenn wir jetzt mal kurz philosophisch werden, ich denke, das hat schon auch irgendwie sowas mit Philosophie zu tun. Du hast es ja schon angedeutet, Gebäude müssten Teile der Energieinfrastruktur sein, des Energieversorgungssystems von morgen. Das wäre natürlich wunderschön. Die hätten, das hast du mal gesagt, eine große Lastflexibilität, wenn man sie mit Speichern und Wärmepumpen und Ladesäulen ausrüstet und alles gemeinsam denkt, also Energie, großer Energiespeicher. Vielleicht kannst du es kurz beschreiben nochmal, was gemeint ist und dann noch kurz überlegen, wie realistisch das denn ist oder ob das wirklich eine Technologie, ob das wirklich eine Vision von morgen, übermorgen oder wann auch immer sein kann.
Also wir hatten früher in unserer Vision The Energy System of the Future. Wir haben uns strategisch komplett überarbeitet und gesagt, es ist Tomorrow's Energy System. Und morgen ist nächstes Jahr, ab 1.1.2025, sind Energieversorger verpflichtet, flexible Tarife anzubieten. Ich bin total gespannt, wie viele das schaffen werden. Mhm. Oder wie viele Stadtwerke und Versorger sich da freikaufen, weil sie eben nicht die notwendige Infrastruktur bereitstellen können, die dafür notwendig ist. Aber das wird sich zeigen. Auf jeden, also auch wieder ein Nachteil, ne? Wenn man infrastrukturell nicht in der Lage ist, sowas umzusetzen, entwickeln sich die darauf beruhenden Geschäftsmodelle natürlich auch langsamer. Das heißt, es ist wieder nicht so gut für uns, aber es wird diese flexiblen Tarife geben und dann ist der Strom, wenn die Sonne scheint, wenn der Wind weht, deutlich günstiger, als wenn man eine Dunkelflaute nach der Rush-Hour hat. Mhm. Das ist immer der schlimmste Zeitpunkt im Winter. Eine Dunkelflaute, genau. Im Winter nach der Rush-Hour. Ne? Da ist es kalt, da laufen die Wärmepumpen, da kommen die E-Autos an die Steckdose und wollen geladen werden und vom Arbeitscommute ist der Akku leer, man hat keinen Strom und es ist dunkel, man hat keinen Strom aus Wind, weil es ist ja Flaute und man hat keinen Strom aus Solar, weil es ist ja dunkel. So, da wird der Strom dann unendlich teuer, weil wir müssen eben für diese Zeitpunkte halten wir dann eine komplette Versorgungsinfrastruktur vor. Mhm. Und das ist kein guter Ansatz. Wir haben auch gar nicht die Netzübertragungsinfrastruktur für diese Fälle. Das heißt, wir müssen in Netzausbau investieren. Können aber auch viel schlauer sein und mal überlegen, was für Flexibilität haben wir denn schon im Energiesystem? Und wenn man sich das anguckt, hat jedes Nichtwohngebäude, übrigens auch jedes Privatgebäude, eine bestimmte Flexibilität. Fangen wir beim privaten Haushalt an. Ich kann mir überlegen, wann ich meine Waschmaschine laufen lasse. Gut, ich kann mir nicht so genau überlegen, wann ich jetzt mein Abendessen koche. Da habe ich vielleicht nur eine Viertelstunde Flexibilität. Aber bestimmte Anwendungen kann ich eben postponieren oder einfach auch vorziehen. Oder es ist mir egal, die Waschmaschine kann irgendwann in der Nacht laufen. Und genau das Gleiche habe ich auch in Nichtwohngebäuden. Hm. Wir können die thermische Masse eines Objekts ausnutzen, um es vorzuheizen, um es gegebenenfalls auch mal ein bisschen auskühlen zu lassen und dann später wieder aufzuheizen. Wenn ich eine Wärmepumpe habe, ist das natürlich total klar. Dann wird ja Strom direkt in Wärme gewandelt. Das geht aber auch, wenn ich einen Gaskessel habe, dann verzichte ich auf die Pumpenergie, die ich gerade brauche und stelle mal für 15 Minuten das komplette Heizsystem ab. Das merkt der Nutzer unter Umständen gar nicht. Ich habe raumlufttechnische Anlagen, wo der Stromverbrauch relativ hoch ist, weil Luft befördert werden muss, wo ich die Leistung auch kurzzeitig reduzieren kann, was aufgrund der Mensch ist ja von der Natur, von außen dynamische Randbedingungen gewohnt, was der Mensch unter Umständen sogar angenehm empfindet, wenn es mal ein bisschen wärmer wird oder ein bisschen kälter wird. Das Gebäude passt sich zu innen dann wieder der Natur an. Also es gibt sehr viel Flexibilitäten. Und jetzt kann ich weiterdenken. Die stehen schon, das heißt, die muss ich digital enablen. Das tun wir jetzt. Und danach können wir sie ausbauen. Beispielsweise, dass man dann zur Flexibilität und zum Tarif passende Hardware-Nachrüstung vornimmt, wie beispielsweise die Integration eines Batteriespeichers, wie beispielsweise Ausbau von Photovoltaik, wie beispielsweise Ladesäulen und auch Wärmepumpen, um das System dann ganzheitlich noch flexibler zu machen. Und am Ende des Tages wird nicht mehr entscheidend sein, wie viel Kilowattstunden werden insgesamt verbraucht, also nicht mehr wie viel Energie verbrauche ich, sondern wie viel Energie verbrauche ich wann.
Du bist jetzt nicht unbedingt ein Vertreter, der sagt, also es ist sinnvoll, wenn alles, jedes Gebäude individuell seine individuelle Lösung hat.
Ich denke da komplett praktikabel. Man muss mit dem klarkommen, was da ist. Wir können uns die gebaute Umwelt nicht mehr auf dem Reißbrett erschaffen. Wenn wir die Möglichkeit dazu haben, dann müssen wir Quartiere denken und wir betreiben in Berlin ein Nurstrom. Quartier. Wir sind mit Phoenix Contact in einem All-Electric Society Park unterwegs, wo wir zeigen, wie ein ganzes Quartier eben nur auf Strom mit erneuerbaren Energien betrieben werden kann. Das geht alles. Und wir haben auch immer mehr Quartiere, die vom Energiedesign her ganzheitlich betrachtet werden. Aber das können wir eben nicht überall machen. Deshalb brauchen wir wirklich alle Technologien, um voranzukommen.
Aber Quartier könnte dann doch auch schon wieder für euch, für Edifion, auch irgendwann mal interessant sein? Also Quartier, Wohnen und Gewerbe? Oder schließt ihr das zunächst mal aus?
Nein, absolut. Im Quartier ist es hochgradig spannend, ne? Ein Wärmeverbundnetz zu regeln, das macht total viel Sinn.
Ja, eben.
Da sind wir ganz Feuer und Flamme für.
Das heißt, da seid ihr auch jetzt schon dabei?
Ja, da sind definitiv. Wir haben ein großes Forschungsprojekt, Transurban NRW, wo wir uns anfänglich 4 Quartiere angeguckt haben, wo 2 Projektentwicklungsgesellschaften aber leider schon leider nicht mehr da sind.
Okay.
Kommt immer dazu, ne? Also,
schlechte Zeiten, ja.
Genau, und das Thema ist für uns hochspannend.
Wenn du in die Zukunft guckst, wo geht's hin bei der Gebäudeautomation?
Also ich hab natürlich die Hoffnung, dass wir weiter das 1,5-Grad-Ziel verfolgen. Ich habe auch die Hoffnung, dass wir ordentliche CO2-Preise bekommen. Das ist das meines Erachtens nach das beste Steuerungsmittel. Aber im Grunde technologisch, die Gebäude brauchen datenbasierte Bewirtschaftung. Sie brauchen eine Cloud-Plattform. Wenn ich das nicht habe, kann ich sie gar nicht zukunftsorientiert betreiben, also im Energiesystem von morgen, was kommen wird. Also das ist klar. Wir werden nicht mehr die Möglichkeit haben, komplett fixe Stromtarife zu günstigen Preisen zu erwerben. Das heißt, die Flexibilität wird kommen und wir haben eklatantes Fachkräfteproblem im Facility Management. Und aufgrund von datenbasierten Strukturen kann ich eben viel effizienter wirtschaften. Ich fahre nur noch dann zum Gebäude, wenn es wirklich sein muss. Ich warte das System dann, wenn es droht, kaputt zu gehen. Ich wechsle den Filter einer raumlufttechnischen Anlage, wenn er verstopft ist und nicht alle 3 bis 6 Monate. Mhm. Wenn viele Pollen fliegen, dann verstopft er schneller, dann wechsle ich ihn danach. Also die Technologie wird definitiv weiter ausrollen, eigentlich unabhängig von der politischen Couleur.
Wie nutzt ihr KI? Ich weiß, es ist ein ewiges Thema. Ich fange ja nun gerade selber an, mich als Journalist mit den Segnungen zu befassen. Vielleicht 3 Takte, wo ihr es nutzt.
Okay, wir nutzen es entlang unserer gesamten Wertschöpfungskette erstmal als Werkzeug. Mhm. Nämlich zur Zeitreihenklassifizierung. Wir erkennen aufgrund der statistischen Merkmale einer Zeitreihe, also von Sensordaten aus einem Gebäude, was das für ein Sensor ist, was das für ein System ist. Das geht. Das kann ein Mensch auch, wenn er auf die Zeitreihe guckt, wenn er sich das genau anguckt, dann sieht er auch, okay, das ist eher eine Temperatur. Ja, okay, nee, das ist eher eine Drehzahl. Und das kann man der Maschine beibringen. Dann haben wir Adaption, also wir selbstlernende Modelle, die sich eben anpassen, und dann in der Optimierung, also die beste Entscheidung treffen für eine bestimmte Regelsituation. Das sind typische KI-Anwendungsfälle. Das ist alles aus dem Bereich des maschinellen Lernens.
Okay.
Was total spannend ist und wo wir gerade unser eigenes sogenanntes RAG, RAG bauen, sind natürlich Large Language Models. Also OpenAI, Aleph Alpha, alles, was wir da sehen. Und das wird unser Produkt auf ein ganz anderes Level nochmal heben. Stell dir vor, du gehst in irgendeinen Keller und da hast du eine Pumpe, da steht F158, Fehlercode 158 drauf. Dann wäre es ja schön, wenn dein Gebäudeassistent, was wir ja sind, weiß, was das bedeutet und dir erklärt, wie es den behebt. Genauso, wenn du ganz viele Handlungsempfehlungen von Edifion kriegst und ein bestimmtes System hast und gleichzeitig aber ein Gebäudeautomationssystem, gleichzeitig aber einen KI-Assistenten mit einem Large Language Model, der die Bedienungsanleitung kennt und der die Revisionsunterlagen des Gebäudes kennt, dann kann er dir viel genauer erklären, was du machen musst, damit du diese Handlungsempfehlung umsetzt.
Okay.
Und das demonstrieren wir gerade. Das kommt mit ganz vielen Herausforderungen. Ne? Du musst die Daten, deine eigenen Daten, die Daten deiner Kunden, musst du schützen vor OpenAI oder auch die Daten der Hersteller, ne? Ein Herstellerhandbuch, Revisionsunterlagen. Und da muss man eben Strukturen bauen, die wir aktuell aufbauen um die Large Language Models herum und das in unsere Produkte integrieren. Und das wird total spannend. Also das macht einen Heidenspaß, sich das anzugucken, was durch diese Technologie möglich ist. Auch man kann ja heutzutage sich von ChatGPT, das ist ja schon ein ganz guter Energieberater.
Echt?
Wenn du ihn oft genug fragst und dein Haus beschreibst, kriegst du von GPT schon einfach aufgrund des LLMs, was dahinter steht, eine relativ gute Energieberatung. Das finde ich total stark. Und das müssen wir adaptieren.
Wahnsinn. Ja gut, also ich sehe schon, wir sind schon über der Zeit. Ich könnte, wenn ich mit dir rede, ich habe so viele Fragen. Ich frage dich noch am Ende unsere Frage, die ich immer stelle, wenn wir dir eine Limo ausgeben würden, mit wem hättest du Lust, sie zu trinken? Schließ mal die Augen. Es muss auch gar nicht ein Mensch aus der Immobilienwirtschaft sein. Kann auch irgendjemand anders sein. Hast du eine Idee?
Ja, mit meinen Kindern.
Siehst du die so selten?
Das sind wir. Nicht in Ruhe. Nicht in Ruhe. Selten in Ruhe.
Ja, wunderbar. Das ist eine schöne Antwort. Das gefällt mir gut.
Aber Johannes, es wäre doch wirklich toll. Ja. Wenn man sein auch immobilienwirtschaftliches Arbeitsleben, also meine Kinder sind noch sehr jung, 3, 6 und 0,
deswegen. Okay, toll.
Ja. Die dürfen eigentlich noch gar keine Limo trinken, weil da zu viel Zucker drin ist.
Stimmt.
Nein, das wäre doch wirklich toll, wenn man die mal mit nach Cannes nehmen könnte oder wenn man wirklich mehr Zeit, ja, noch ein bisschen die Familie mehr integrieren würde, und das fände ich eigentlich am coolsten. Und denen zeigen kann, die begeistern kann, was man alles verändern kann. Und ich kenne die Frage und ich habe länger darüber nachgedacht und deswegen am liebsten in Ruhe mit meinen Kindern.
Super, diese Antwort hatte ich auch noch nie. Insofern freut mich das sehr. Johannes, alles Gute und ja, bis bald.
Vielen, vielen Dank. Bis bald. Tschüss. Danke, dass ich da sein durfte.
Eins habe ich Johannes Fütterer jetzt nicht gefragt, nämlich wie man vom Datenlegastheniker zum Datenliturgiker wird. Ich bin gespannt, ob das bei mir klappen könnte, aber wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es sowieso eine KI, die mir das möglicherweise abnehmen wird. Schöne Welt, es wird interessant sein, den Markt der Gebäudeautomation weiter zu beobachten. Das werden wir tun in unserem Heft Immobilienwirtschaft, auf dem Portal und auf Limo. Es lohnt sich übrigens einen Blick in die Shownotes auf podcast.haufe.de/Immobilien, denn dort findet ihr den Link zum Haufe Immobilienportal mit aktuellen News und Infos. Außerdem könnt ihr unser digitales Abo kostenlos testen. Gefällt euch unser Podcast? Habt ihr Anregungen? Dann schreibt uns unter redaktion@immobilienwirtschaft.de. Limo gibt es auf den bekannten Podcast-Kanälen Apple Podcasts, Spotify und Co. Mit einem großen Dank mal wieder an die Technik Severin Gauthier und Nico Usbeck, ihr, euer Dirk Labusch.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.